so in unserem ganzen Leben halten. Dir allein gebührt die Ehre. Wir sind so dankbar, dass du dich uns offenbart hast. Wir sind so dankbar, dass wir in deiner Nähe sein dürfen, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, durch das kostbare Blut Jesu. Wir danken dir so sehr, dass du uns immer wieder beschenkst mit deinem Wort. Und wir wollen auch heute hören auf dein Wort und dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist dieses Wort in unser Herzen einpflanzt und dieses Wort so in uns einpflanzt, dass es Frucht bringt. Amen. Ja, ihr Lieben, ich möchte heute über einen Text aus dem Markus-Evangelium predigen, ein Wort, das mir der Herr für heute aufs Herz gelegt hat, aus Markus 10, die Verse 46 bis 52. Markus 10, es ist die Geschichte von der Heilung des blinden Bartimäus. Da heißt es, Markus 10, ab Vers 46. Und sie kommen nach Jericho, und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler, am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Ja, ihr Lieben, das ist ja eine Geschichte, die wir alle kennen aus dem Neuen Testament. Und wenn wir eine Überschrift über diese Geschichte setzen, dann könnten wir sagen, es ist die Geschichte von einem Blinden, der sehend wird. Es ist das Wunder eines Menschen, der in der Finsternis lebt und ins Licht kommt. Es ist das Wunder, sehend werden. Ihr Lieben, das ist ein Thema, das von größter Bedeutung ist für jeden Christen. Sehend werden. Es ist hier gemeint, dass jemand, der äußerlich blind ist, nun zu Jesus kommt und ihn um Heilung bittet und Jesus ihn dann auch seine äußeren Augen heilt. Und es ist auch diese Botschaft, die damit verbunden ist, dass Jesus auch äußerlich blinde Menschen, also die wirklich blind sind in ihren äußeren organischen Augen, sehend macht, dass das so weit geht. Aber in dieser Geschichte ist natürlich auch drinnen prophetisch verborgen noch etwas anderes. Und darüber will ich heute reden. Denn wir haben nicht nur äußere Augen, sondern wir haben auch innere Augen. Wir haben Augen des Herzens, Augen des Geistes, innere Augen. Und darum ist es nicht nur wichtig, dass wir mit unseren äußeren Augen gut sehen, sondern es ist eben von noch größerer Bedeutung, dass wir mit unseren inneren Augen sehen. Und deswegen, wenn es schon eine wirkliche Katastrophe ist für einen Menschen, wenn er äußerlich blind ist und in Finsternis lebt, dann ist es eine noch größere Katastrophe, wenn wir innerlich blind sind. Und wenn wir aus dieser inneren Blindheit nicht herausfinden. Und ich denke, dass das eine wichtige Botschaft ist, über die wir heute ein wenig nachdenken wollen. Über dieses Herausfinden, das Wunder des Sehenswerdens aus unserer inneren Blindheit heraus. Nun, es ist ja so, die Bibel macht es ganz klar, ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, der Jesus nicht kennt, ist vollkommen blind. Auch wenn er äußerlich wunderbar sieht. Der Apostel Paulus sagt von den Heiden zum Beispiel, dass ihr Verstand verfinstert ist. Das ist also dasselbe, was hier gemeint ist. Sie sehen Gott nicht, sie kennen Gott nicht. Sie wissen nichts von Gott in diesem Gewissen. Sie sind blind für die Dinge Gottes. Sie sind blind für die Wahrheiten, die von Gott kommen und so weiter. Und nun, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, dann tritt er aus der Finsternis ins Licht. Dann wird er aus einem Zustand des Blindseins übergehen in einen Zustand des Sehendwerdens. Also den Prozess der Bekehrung, der Wiedergeburt, der Übergabe seines Lebens an Jesus, wie man auch immer das bezeichnen will, wenn also ein Mensch anfängt, einen Bund einzugehen mit diesem Jesus, dann beginnt ein Prozess, den man eben so beschreiben kann. Von der Blindheit zum Sehen. Christwerden ist sehend werdend. Und das ist sozusagen eine ganz wichtige Sache, dass wir verstehen, darum redet die Bibel ja auch so viel von diesen Begriffen Finsternis und Licht und ordnet die Finsternis dem Unglauben zu und das Licht dem Glaubenden, der an Jesus gläubig geworden ist, der anfängt zu sehen. Und nun ist das Problem aber das, und das ist etwas, was wir als sehend gewordene auch ganz deutlich wahrnehmen müssen. Ihr Lieben, wenn wir durch unsere Bekehrung in diesen Raum des Lichtes hineingetreten sind und wir sehend werden, dann ist es eben so, dass wir nur erst anfangen zu sehen. Das ist ein Anfang des Sehendwerdens. Wir sind zwar im Raum des Lichtes, es ist alles da, hell erleuchtet, aber wir können es noch nicht fassen am Anfang. Unsere Augen sind gar nicht dafür noch bereit und auch nicht trainiert und geschärft und was auch immer wir es bezeichnen kann. Ich meine die inneren Augen, ja. Um die Fülle dessen zu erfassen, was uns in diesem Licht nun offenbart wird. Und darum ist der Prozess eines Menschen, der Christ geworden ist, der, dass er in seinem Leben als Christ ständig vor der Herausforderung steht, dass er in seinem Sehvermögen im Zusammenhang mit dem Licht zunimmt. Es ist nicht so, dass wir, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, wir dann mit einem Knopfdruck uns sozusagen die volle Erleuchtung zuteil wird über das, was sozusagen uns Gott eigentlich zeigen möchte, dass wir sehen, sondern wir fangen an, so manchmal am Anfang erst so schemenhaft, so ganz klein Dinge zu sehen, die wir vorher nicht gesehen haben, aber wir sehen noch nicht die Fülle. Und darum, das gehört zu dem Prozess der Heiligung dazu, dass wir uns verstehen lernen als solche Menschen, die von Sehen zu Sehen zu Sehen zu Sehen gehen. Das heißt, dass das Maß des Sehens immer größer wird. Dass wir von Offenbarung zu Offenbarung, wie man das jetzt auch von Erkenntnis zu Erkenntnis und so weiter auch immer gehen können. Und das ist der Prozess, um den es eigentlich geht. Der hat nicht aufgehört mit unserer Bekehrung, sondern der hat erst angefangen. Und deswegen ist gesundes Christsein ein Christsein, das sich dauernd danach ausstreckt, mehr zu sehen und tiefer zu sehen. Mehr zu sehen und tiefer zu sehen. In die Welt Gottes und so weiter und so fort. Wir werden darüber noch ein bisschen reden, was es meint. Aber das ist zunächst einmal eine wichtige Sache. Ihr Lieben, es ist ein Prozess, der uns täglich begleitet, der uns täglich auch sehr, sehr wichtig werden muss, dass wir darauf achten, dass in unserem Herzen eine Sehnsucht immer am Leben ist, dass unsere Augen noch weiter geöffnet werden, dass unsere Augen mehr geschärft werden, dass unsere Augen trainiert werden, das zu sehen, was uns der Herr in seiner Fülle vorbereitet hat. Denn das wird unser Leben verändern. Das Sehen. Aus dem Sehen kommt das Handeln. Entsprechend dem, was wir sehen, erkennen, erfassen. Und darum ist diese Geschichte von dem Bartimäus mir so eine wichtige Geschichte geworden, weil sie eben dieses Thema so stark auch in den Vordergrund drückt, wie sehr es wichtig ist, dass wir mehr und mehr sehend werden. Ihr Lieben, das heißt, auf der anderen Seite, auch wenn wir Christen geworden sind, sind wir immer noch vielfach blind. Die geistliche Blindheit hat noch nicht aufgehört, dadurch, dass wir unser Leben Jesus gegeben haben. Wir haben angefangen zu sehen, aber partiell sehen wir und viele sehen wir noch nicht. Das heißt, geistliche Blindheit, also geistliches Nichtsehen, ist ein Thema für unser ganzes Leben. Wir können nicht sagen, wenn wir jetzt zu Jesus kommen und jetzt hört dieser Prozess auf. Nein, er hat erst begonnen. Das heißt, wir müssen auch damit rechnen und also auch zugeben, dass wir noch vielfach blind sind. Und seht ihr nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir mit dieser partiellen, darf ich es mal so sagen, partiellen geistlichen Blindheit persönlich umgehen. Nun, ich rede nur von Christen jetzt, also nicht von Nichtchristen, sondern von Christen, von unserer partieller Blindheit. Da gibt es solche, die glauben zu sehen und sind überzeugt davon zu sehen, obwohl sie blind sind und es nicht einmal merken, dass sie blind sind. Das heißt, es gibt Christen, die irgendwie zum Ausdruck bringen, dass sie in einem Zustand des Sehens sind und dass sie praktisch all das, was für ihr Leben wichtig ist, gesehen und erkannt haben und nicht einmal merken, dass sie zutiefst blind sind. Es gibt Christen, die glauben, sie sehen, obwohl sie blind sind. Und merken es gar nicht, dass sie blind sind. Ihr Lieben, das ist ein dramatischer Zustand. Das hat aber etwas zu tun damit, dass in unserem Prozess einige Dinge schiefgelaufen sind. Wenn das so passiert. Aber es gibt es. Ihr kennt sicher dieses Wort aus der Offenbarung. In Offenbarung 3, in dem Sendschreiben Jesu an die Gemeinde in Laodicea, das ist das letzte Sendschreiben, da wird das auch zum Ausdruck gebracht. Das sagt Jesus zu der Gemeinde in Laodicea. Du sagst, du hast alles, du brauchst nichts und weißt nicht, dass du elend bist, arm bist, blind bist und noch irgendein Wort. Auf jeden Fall, Jesus sagt es der Laodicea-Gemeinde, und manche legen das ja auch so aus, dass die Laodicea-Gemeinde die Endzeitgemeinde ist, wie auch immer, auf jeden Fall ist es ein Wort für jede Generation von Christen, wo Jesus uns aufmerksam machen möchte, es gibt die Möglichkeit, dass wir glauben, wir sehen, und wir wissen gar nicht, wie blind wir sind. Und ihr Lieben, das ist ein dramatischer Zustand. Da braucht man Offenbarung zuerst einmal darüber, dass man blind ist. Und das ist oft verbunden, diese Haltung, mit einem geistlichen Stolz. Weil man ja auf nichts mehr angewiesen ist. Man hat ja schon relativ alles. Natürlich gibt es im Himmel noch mehr, das weiß jeder. Aber es ist so eine Haltung, wo man ja eigentlich sehr genügsam ist auch. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir, wenn so etwas in unserem Leben vorhanden ist, eine geistliche Blindheit, dass wir uns das auch zeigen lassen. Ihr Lieben, Jesus hatte die größte Mühe mit den Menschen, die dachten, sie sehen, und in Wirklichkeit waren sie blind. Das war zum Beispiel mit einem Teil, größeren Teil, der jüdischen religiösen Schicht, den Führern, den Pharisäern. Er hatte immer wieder Auseinandersetzungen mit ihm, und sie dachten, sie könnten Jesus genau beurteilen, weil sie wussten ja, sie sahen ja, sie hatten ja die Erkenntnis, und in Wirklichkeit hatten sie keine Ahnung, wer Jesus war. Johannes 9 zum Beispiel ist eine Geschichte, wo es auch um einen Blinden geht. Und da kommt es dann zu dieser Auseinandersetzung, weil die Pharisäer den Blinden zu sich holen und ihn fragen, ja, was ist da passiert, wer hat dich geheilt, in wessen Namen bist du da geheilt? Und der Blinde erzählt einfach, ja, da war jemand, der hat und so weiter mich geheilt. Und das gibt es nicht, dass jemand, ein Mensch sozusagen, hier heilen kann. Und dann entsteht eine Auseinandersetzung und ein Gespräch darüber. Und die Pharisäer bringen mehr und mehr zum Ausdruck in diesem Gespräch, dass sie eigentlich wohl sehen, aber in Wirklichkeit blind sind für das, was passiert ist. Und es kommt dann direkt zu einem Gespräch zwischen Jesus und den Pharisäern, worauf die Pharisäer dann sagen zu Jesus, denkst du, wir sind blind? Es geht genau in diese Richtung, ja. Und genau das ist es. Der Blinde, der sehend geworden ist, er wurde auch sehend darüber, wer Jesus war. Am Ende der Geschichte, dieser anderen, Johannes 9 heißt es, er warf sich vor ihm nieder und betete ihn an. Er wurde sehend, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Die Pharisäer, sie dachten, sie sehen, aber sie waren blind. Und ihr Lieben, diese Art von Blindheit, mit der hatte Jesus viel zu kämpfen. Das ist eine Blindheit, die schwer ist, weil man nämlich der Meinung ist, man sieht eh. Und davor soll uns Jesus bewahren. Das ist eine Möglichkeit, wie das manchmal sich so einschleichen kann, wo wir irgendwie in einer Situation, in einem Zustand uns wähnen, dass wir doch ja, die Dinge so im Griff haben, wir haben den richtigen Durchblick, wir haben die nötige Erkenntnis und so weiter. Mehr so ist gar nicht notwendig und wir sehen gar nicht, wie Jesus sagt, du glaubst, du bist sehend, aber in Wirklichkeit bist du blind. Darum sagt Jesus in Offenbarung, rate ich dir, dass du Augensalbe kaufst, damit du sehend wirst, damit du deine Augen salbst und sehend wirst. Ihr Lieben, wir brauchen Augensalbe. Das ist ein Bild für Salbung, das ist ein Bild für das Wirken des Heiligen Geistes. Denn der Heilige Geist, die Augensalbe, wird uns die Augen öffnen. Nur zu dem von der Offenbarungsstelle, das ist ganz wichtig. Also das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, wie Menschen mit geistlicher Blindheit umgehen, nämlich, dass sie Christen, jetzt immer Gläubige, ja, dass sie zwar wissen, ja, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, wo wir sozusagen noch viel mehr sehen könnten oder vielleicht auch sollten, aber sie wollen nicht. Das gibt's auch. Menschen, die wissen um ihre geistliche Blindheit, aber sie wollen gar nicht mehr sehend werden. Und da gibt es verschiedene Gründe. Da gibt es sehr verschiedene Gründe, warum man eben nicht mehr sehend werden will. Es könnte ja auch sein, dass der Grund ist vielleicht eine gewisse Scheu oder Ängstlichkeit, dass man dann, wenn man mehr sieht, vielleicht stärker herausgefordert ist im persönlichen Leben Und das mag man nicht. Man mag sich so auch in seinem Christsein so ein bisschen einwiegen in ein sehr gemütliches Christsein. Wenn man mehr sehen würde, mehr erkennen würde, könnte das auch sehr unangenehm sein für einen. Deswegen weiß man, es gibt mehr, was man erkennen könnte, was auch immer, aber man will nicht, weil es vielleicht auch etwas kostet. Es ist eine Situation von Bequemlichkeit. Übrigens, was ich noch dazu sagen wollte zu dem ersten Bereich, wo Menschen sehen, aber nicht wirklich sehen, sondern blind sind und sie wissen es gar nicht. Oft steckt hinter dieser Blindheit so etwas wie ein religiöser Geist. Die religiösen Geister, dämonischen Geister sozusagen, die sich ja sehr schnell auch bei Christen irgendwo anhängern wollen, die wirken genau in diese Richtung. Sie machen dem Christen vor, dass er sieht und in Wirklichkeit ist er blind. Das sind religiöse Mächte, die dahinter stehen, die verhindern wollen, dass Menschen, dass Christen wachsen in ihrem Sehen und dadurch natürlich auch in ihrer ganzen Fruchtbarkeit und in dem, wie Gott sie gebrauchen kann. Also diese eine Kategorie und diese zweite Kategorie. Und dann gibt es eine dritte Kategorie von Christen, die so mit ihrer Blindheit umgehen, dass sie sagen, dieses Nichtsehen ist für mich eine tiefe Not. Und ich möchte unbedingt geöffnete Augen. Ich brauche es, nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen, dass Jesus mir die Augen öffnet. So wie er dem Bartimäus die Augen geöffnet hat. Die Augen öffnet, und zwar brauche ich das lebensnotwendig. Nicht nur, naja, es wäre ja eigentlich schön, wenn man so ein bisschen mehr sehen könnte im Himmel, die Engel und so weiter. Oh, das wäre ja spannend, so in diesem Sinne, ja. So als ein Event oder so irgendwas, so eine Sache, die halt begeisternd ist. Nein, sondern ganz anders, dass man in das Empfinden hat, ohne dass meine Augen mehr geöffnet werden, kann ich nicht weiter Jesus dienen. Also bis in diese Richtung. Ihr Lieben, der Bartimäus ist für mich das Vorbild in dieser Hinsicht. Der Bartimäus, der saß am Wegrand. Und er war sozusagen in einer Situation, wo es natürlich jetzt äußerlich gesehen Nacht um ihn war. Und als er hörte, dass Jesus da vorbeiging, da rührte sich ihm etwas, das ist höchste Leidenschaft. Er fängt an zu schreien. Er geht nicht vornehm oder er bittet nicht vornehm jemanden da auf der Straße, der da vorbeigeht, sei bitte so freundlich und nimm mich mit zu Jesus. Hätte er ja auch machen können. Er hat zu schreien begonnen. Ihr Lieben, das ist Leidenschaft. Und das Schreien haben alle gehört. Es heißt ja, eine Volksmenge war da. Er hat sich nicht geniert, mit aller Kraft zu schreien. Warum? Weil ihm seine Blindheit eine so große Not war. Seine Blindheit war Priorität Nummer 1 in seinem Leben, nämlich, dass er sehend wird. Also Priorität Nummer 1 in dem Leben eines Blinden ist, dass er sehend wird. Und wenn wir entdecken, dass wir da noch viel Blindheit haben, jetzt einfach nicht als Schuld, ja, sondern einfach als etwas, wo noch vieles vor uns ist und was wir noch nicht erkannt gesehen haben, was uns aber Gott unbedingt auch zeigen möchte, dann wird in uns die Priorität Nummer 1, ich will sehend werden. Dann gehen wir nicht einfach zur Tagesordnung über und sagen, ja, wir haben eh schon genug gesehen. Sondern dann wollen wir sehend werden, überall wo es noch gibt etwas, was sozusagen uns der Herr offenbaren möchte. Und es ist ja dann so wunderbar hier eben auch gezeigt, wie aus dieser Not heraus, er reagiert nicht nur durch dieses Schreien, sondern auch dann, als die Menge, die vorübergeht und die Leute ihn bedrohen und sagen, jetzt hör doch endlich auf mit diesem Schreien. Also, sie haben überhaupt kein Mitleid, scheinbar, mit ihm, denn sie müssten ja eigentlich, und sie haben ja sicher schon einiges erlebt mit Jesus, wie er Kranke geheilt hat, müssten sie ja ihn von sich aus schnappen und ihn zu Jesus bringen. Aber das tun sie nicht, sie bedrohen ihn, aber das ist auch sozusagen eine Szene, aus der ich sozusagen sehe, es gibt auch in unserem Leben immer wieder Dinge, die uns stoppen möchten, zu schreien, dass uns die Augen geöffnet werden. Ich meine nicht andere Menschen, sondern Dinge in uns. Und ich denke, ihr Lieben, dass wir ja alle bemerken, dass es Saisonen gibt in unserem Leben, wo wir mehr schreien und Saisonen, wo wir gar nicht schreien. Und diese Saisonen, wo wir gar nicht schreien, sind sehr gefährlich. Da stoppt uns etwas. Und das kann Vielfaches sein. Darüber will ich jetzt nicht mich ausbreiten. Ich will nur sagen, wir brauchen Offenbarung auch darüber, was stoppt uns eigentlich in unserem Schrei. Warum ist das manchmal so, dass da gar nicht so ein lautes Verlangen und ein lebensnotwendiger Schrei in uns ist, zu sehen? Dass uns die Augen geöffnet werden, dass wir da tiefer hineindringen. Und dann heißt es, und Jesus blieb stehen. Das ist immer berührend, solche Sachen. Das berührt immer mein Herz, wenn ich solche kleinen Sachen. Jesus blieb stehen. Und er hat jetzt die ganze Aufmerksamkeit angefangen, diesem schreienden, blinden Bettler zuzuwenden. Und ich sehe mich jetzt einmal so wie der Bartimäus, ein schreiender, blinder Bettler. Das sind alles drei wichtige Begriffe, schreiend, blind und Bettler. Das ist ein Bild. Und ich geniere mich nicht, mich so zu verstehen. Ich geniere mich mehr, wenn ich mich anfange, nicht mehr so zu verstehen. Ich möchte gerne so verstanden, weil das kein Begriff ist, mit einer Schande verbunden ist. Also, Jesus bleibt stehen und sagt nun, holt ihn her, den Blinden. Er war schon vorbei scheinbar. Und lässt ihn sozusagen zu sich bringen. Und die Menge, das ist ja auch köstlich. Zuerst sagen sie, hör auf, endlich zu schreien. Und dann wenden sie sich auch ihm zu und sagen, hast du gehört? Der Jesus will dich zu sich haben. Komm, steh auf, geh mit uns. Jetzt sind sie gleich hilfsbereit, um ihn zu Jesus zu führen. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der Blinde noch einmal etwas zeigt von seiner Leidenschaft, nämlich darin, dass als er hört, was die Leute zu ihm sagen, dass er zu Jesus kommen soll, heißt es, er warf sein Obergewand ab. Er sprang auf. Und lief zu Jesus hin. Also ging zu Jesus hin. Aber ich kann mir vorstellen, dass er so schnell ihm die Füße getragen haben und die Leute ihn geführt haben, dorthin kam. Ist das nicht ein herrliches Bild? Ihr Lieben, dieses Aufspringen, Abwerfen des Obergewandes, damit man ja nicht gehindert wird, so schnell wie möglich zu dem zu kommen, der einem die Augen öffnen kann, das ist doch ein tolles Bild. Das prägt sich in meine Seele. So möchte ich sein. Diese Haltung, die möchte ich mehr und mehr gewinnen, die hier zum Ausdruck gebracht wird, denn es zeigt, die Priorität Nummer eins in einem Blinden ist, dass er sehend wird. Und da tut er alles. Das ist ihm eine Not. Das ist nicht etwas, wo er sagt, naja gut, kann ich ja auch ohne Augenlicht noch mein Leben weiterführen. Jetzt habe ich eben mich schon daran gewöhnt, irgendwie. Nein, er will sehen. Und dieses ist für mich so ein wunderbares Bild, wo ich sagen möchte, Herr, lass mich so sein wie dieser blinde Bartimäus, der mit einer solchen Leidenschaft jede Chance ergreifend, das war seine Chance, die er jetzt hatte, so schreien zu dem, der einem das Augenlicht geben kann. Und nun kommt der Bartimäus zu Jesus und Jesus stellt sich vor ihn hin und sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Also das ist ja wirklich eine Frage, die mich natürlich, wenn ich jetzt dort der Bartimäus wäre, ein bisschen geschockt hätte, Weil das ist ja offensichtlich, ich meine, das wusste Jesus und das weiß auch die ganze Menge, dass es darum geht, dass er sehend wird. Und trotzdem fragt ihn Jesus. Ihr Lieben, das ist ja auch eine wichtige Sache, weil sie eine geistliche Bedeutung hat. In der Weise, Jesus möchte immer, dass wir, wenn wir zu ihm kommen, ganz konkret sind. Denn als der Blinde am Wegrand war und geschrien hat, hat er gesagt, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er hat nicht gesagt, heile meine Augen. Er hat gesagt, erbarme dich meiner. Natürlich hat er das gemeint, ja. Aber das war eine allgemeine Formulierung. Und ich sehe, wie Jesus ihn dazu führt, nun das, was eh klar ist und ihm auch bewusst ist, noch einmal auf den Punkt zu bringen. Was willst du von mir? Und jetzt sagt er, dass ich sehend werde. Jetzt sagt er nicht mehr, erbarme dich über mich, sondern dass ich sehend werde. Genau der Punkt, um den es geht. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, auch die, wo ich meine, dass Jesus uns führen möchte, dass wir so punktgenau anfangen, Dinge vor ihn zu bringen und sagen, ja Herr, ich will sehend werden. Nicht berühre mich irgendwie, das ist auch gut, aber dass wir sehend werden. Nun, Jesus antwortet mit Heilung und er heilt ihn und er wird sehend und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt nur noch ein paar Dinge sagen. Wofür brauchen wir denn geöffnete Augen? Als Christen. Wofür brauchen wir noch mehr geöffnete Augen? Wo müssen wir noch tiefer sehen? Ihr Lieben, da gibt es so viele Dinge, dass ich sie gar nicht aufzählen kann. Aber ich will einige Beispiele nur andeuten. Und jedes einzelne Beispiel könnte man natürlich dann auch ausformen zu einer längeren Predigt. Aber ich will es nur andeuten. Erstens, wir brauchen geöffnete Augen für das Lesen des Wortes Gottes. Augensalbe. Wir können nur durch das Wirken des Heiligen Geistes tiefer eindringen in die Wahrheit des Wortes Gottes, in das persönliche Reden Gottes durch sein Wort, wenn uns die Augen geöffnet werden. Nämlich die inneren Augen, nicht nur die äußeren, die Buchstaben, die können wir schon entziffern, aber dass die inneren Augen aufgehen. Ihr Lieben, wann hört das auf? Nie. Darum ist dieser Wunsch so wichtig, dass er nicht aufhört, nicht stoppt. Herr, öffne mir die Augen für dein Wort, dass ich tiefer eindringen kann in die Wahrheit deines Wortes, denn wenn ich tiefer eindringen kann, dann kann dieses Wort mich mehr bestimmen. Es geht ja nicht nur um Kopfwissen, es geht ja darum, dass ich verändert werde durch das tiefere Eindringen. Wozu brauchen wir noch geöffnete Augen? Im Zusammenhang damit natürlich auch. Wir brauchen geöffnete Augen für Gott selber, für ihn selber, dass wir ihn tiefer sehen, erkennen, ihn selber, in seiner Schönheit, in seiner Liebe, in seiner Herrlichkeit, aber auch in seiner Heiligkeit und. Deute nur an. Wir brauchen geöffnete Augen für das, was uns Gott als unser Erbe zur Verfügung stellt, aus dem wir heraus Autorität gewinnen zu leben. Der Apostel Paulus formuliert das in Epheser 1 in einem Gebet, wo er bittet, dass Gott erleuchtete Augen den Ephesern schenkt, damit sie sehen und erkennen das Erbe, die Hoffnung, die ihnen gegeben ist, aber auch die Herrlichkeit des Erbes, das sie bekommen haben. Wir sind Söhne und Töchter, wir haben ein Erbe. Dafür brauchen wir geöffnete Augen. Und manchmal geben wir uns zufrieden mit nur einem ganz kleinen Ausschnitt von dem, was uns da angeboten ist, und wir halten das schon für das Ganze. Aber da gibt es ja noch eine viel größere Dimension. Ihr Lieben, wir brauchen geöffnete Augen für das Übernatürliche. Das muss ein großer Wunsch sein in unserem Herzen, dass wir anfangen zu sagen, Herr, ich möchte gerne ein Mensch sein, der ausgerichtet ist auf das, was droben ist, nicht auf das, was unten ist. Schaut auf das, was droben ist, nicht auf das, was irdisch ist. Schaut auf das, was unsichtbar ist für die äußeren Augen, aber für die inneren Augen sichtbar wird. Und danach wollen wir uns ausstrecken, dass wir anfangen, hineinzusehen in das, was die unsichtbare Wirklichkeit ist. Denn diese unsichtbare Wirklichkeit Gottes ist realer und ist gewichtiger als die irdische Wirklichkeit. Und wenn uns Gott da mehr Augen öffnet und wir aus diesem, was da droben ist, mehr hier auf Erden leben können, dann wird unser Leben verändert. Gar keine Frage. Wir brauchen geöffnete Augen in diese Richtung. Ihr kennt dieses herrliche Beispiel, das ja da ein Paradebeispiel ist aus dem Alten Testament von dem Propheten Elisa und seinem Knecht und die Situation, wo der Elisa, dort wo er wohnt, umstellt ist von seinen Feinden, weil sie ihn wollen fangen, weil er hat immer dem König von Israel verraten, wo die Feinde sich gerade aufhalten durch seine prophetische Gabe und jetzt wollen sie ihn gefangen nehmen. Und in der Früh geht der Diener hinaus vor sein Haus und sieht auf den Bergen rundherum eine Schar von Soldaten und er kriegt es mit der Angst zu tun und sagt es dem Elisa. Und der Elisa sagt, du brauchst keine Angst zu haben, denn diejenigen, die auf unserer Seite sind, sind mehr als die, die auf deren Seite sind. Und dann betet er, Herr, öffne ihm die Augen. Und dort öffnet dem Diener die Augen und dann sieht er die feurigen Wagen, die himmlischen Heerscharen, die da stehen und bereit sind, sozusagen diesem Feind zu begegnen. Das macht den Unterschied aus in der Frage, wie wir jetzt dieser irdischen Gefahr begegnen und wie der Elisa dieser irdischen Gefahr begegnet. Wenn er sieht, was sich himmlisch abspielt, jetzt ist ein Paradebeispiel dafür, verändert das. Wir brauchen, wenn jemand sagt, das braucht er nicht, dann ist das sozusagen eine Verarmung. Dann heißt es, ja, du glaubst, du siehst, aber du bist blind, du bist arm, du bist bloß. Ihr Lieben, wir brauchen geöffnete Augen für unsere Sündhaftigkeit. Wenn man anfängt, Christ zu werden, hat man ein bisschen Verständnis von dem, was Sünde ist. Die Augen sind noch nicht sehr weit geöffnet. Je länger jemand Christ wird und er bereit ist, sich die Augen über seine Sündhaftigkeit öffnen zu lassen, entdeckt Tiefen in einem, die man nicht für möglich gehalten hat. Das ist nicht deswegen, damit Gott uns dann irgendwie verurteilt, ganz im Gegenteil. Sondern wenn wir das sehen, dann werden wir demütig und die Gnade Gottes beginnt mehr zu leuchten. Das ist wieder ein eigenes Thema. Aber ich sag's nur, das ist ganz wichtig. Ihr Lieben, und da vielleicht diesen einen Sache noch dazu. Die inneren Augen und die äußeren Augen haben ja einen Zusammenhang. Und das Neue Testament macht ganz klar, wenn wir durch unsere äußeren Augen Dinge hereinlassen und uns dadurch bestimmen lassen, die nicht mit dem Willen Gottes in Übereinstimmung stehen, trübt das unsere innere Schauen. Also wenn wir nach geöffneten Augen fragen, den Herrn bitten, müssen wir ihn auch immer bitten, dass er uns wirklich zeigt, offenbart sehen lässt, was sozusagen in unserem Leben ist, was oft mit den, die Bibel redet von den Lust der Augen zum Beispiel, ja. Die Lust der Augen, das heißt, das was da hereinkommt, mit Lust ist gemeint, die Dinge dieser Welt, die uns ablenken wollen. Was auch immer, an welcher Ebene, das ist wieder ein großes Thema. Aber es ist wichtig, dass wir zugleich unsere Augen verschließen für die Dinge, die nicht in Übereinstimmung mit Jesus sind, damit wir die inneren Augen trainieren können, damit sie sich ausrichten können und damit das, was wir dann sehen, was er uns zeigt, auch uns bestimmt. Wir brauchen geöffnete Augen, damit wir sehen, was Jesus hier auf Erden tut. Auch dafür kann man ganz blind sein, obwohl man glaubt zu sehen. Man schätzt Dinge anders ein. Wir brauchen Offenbarung, um unterscheiden zu können. Was kommt von Gott? Was ist vom Feind? Was ist menschlich? Geöffnete Augen. Es geht gar nicht anders. Wir brauchen dringend geöffnete Augen, um das zu unterscheiden. Und dann brauchen wir auch die geöffnete Augen, um zu sehen, was ist vermischt. Nicht nur, was ist göttlich, menschlich und vom Feind, sondern was ist vermischt. Da brauchen wir noch mehr geöffnete Augen, um das auch irgendwo zu sehen. Denn die Vermischung zwischen Geistlichem und Weltlichem war die größte Sünde des Volkes Israel, immer. Immer diese Vermischung. Und da braucht es geöffnete Augen. Aber eben auch geöffnete Augen, dass wir sehen können, was Gott tut. Jesus hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das möchte ich. Dazu brauche ich geöffnete Augen. Ich möchte das tun, was von dem ich sehe, dass der Vater es tut. Und dann stelle ich mich da hinein und tue es mit ihm. Aber das braucht, also innere, vom Herzen her, die geöffneten Augen. Also das sind so einige Beispiele jetzt und Felder, wo man über jedes Einzelne viel sagen sollte und müsste und könnte. Aber hier geht es einfach einmal darum, dass in uns eine ganz tiefe Sehnsucht wächst. Herr, öffne unsere Augen. Und dass wir das vor dem Herrn bekennen, ja Herr, ich bin ein blinder Bettler. Jetzt nicht so, also in der Unterwürfigkeit, so am Mutschkerl. Das ist nicht, überhaupt nicht gemeint. Sondern aus einer großen Sehnsucht heraus und Gewissheit, Jesus will ja unsere Augen öffnen. So wie er dem Bartimäus die Augen geöffnet hat. Aber eben durch einen Prozess. Und das wird gesehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den lebenslang am Leben erhalten. Herr, öffne unsere Augen. Ihr Lieben, ich möchte jetzt dieses Gebet sprechen, stellvertretend für alle, die diesen Wunsch haben. Ich denke, es wird viele sein, die sagen, ja, da kann ich mich identifizieren, deswegen rufe ich jetzt niemanden heraus, sondern bitte euch einfach aufzustehen, einfach auch als ein Zeichen dafür, dass ihr sagt, ja, das ist eine Botschaft von Gott her in mein Herz hinein und es berührt in meinem Herzen diese Sehnsucht nach geöffneten Augen. Und dann darf ich jetzt einfach stellvertretend für jeden Einzelnen beten und ihr sagt einfach euer inneres Ja auch dazu. Und ich denke, dass Gott hört diesen Schrei, so wie er den Schrei des Bartimäus gehört hat. Herr Jesus, wir kommen jetzt zu dir, 2000 Jahre nach diesem Ereignis, so wie der blinde Bartimäus. Und Herr, wir schreien zu dir in unserem Herzen. Herr, öffne meine Augen, dass ich sehend werde. Und Herr Jesus, ich bitte dich so sehr, dass du uns dabei hilfst, jedem Einzelnen hier, dass du ihm eine persönliche Offenbarung darüber gibst, wo er diesen Schrei blockiert hat in seinem Leben. Ich bitte dich um Vergebung, Herr, wo wir uns als Sehende verstanden haben, aber in Wirklichkeit aus deiner Perspektive blind sind. Herr, ich bitte dich, dass du uns das auch, dass du das ans Licht bringst, diese Art von Stolz, die immer wieder zum Ausdruck bringt, wir seien sehend, sind aber in Wirklichkeit blind. Herr, mach uns das so bewusst, wie blind wir in vielfacher Weise sind, dass es uns zu einer Not wird. Heiliger Geist, ich bitte dich, mach es mir, mach es jedem von uns zu einer Not. Zu einer Not, dass wir blind sind in vielfacher Weise. Und mach es uns aus daher zu einem leidenschaftlichen Verlangen, dass wir sehend werden. Dass wir sehend werden. Und darum, Herr, in den vielen Bereichen unseres Lebens, wo wir eine neue Sichtweise brauchen, hineindringen können in eine neue Dimension des Sehens, bitten wir dich, dass du anfängst, unsere Augen zu weiten, zu schärfen, zu konzentrieren, und so, dass wir mehr von dieser Fülle, in die wir ja schon grundsätzlich eingetreten sind, dass wir das erkennen. Im Umgang mit deinem Wort, in der Begegnung mit dir selber und in den vielen anderen Dingen, Herr. Herr, ich bitte dich für mich und für jeden, der hier steht und der sein Herz dir jetzt hinhält. Herr, wir möchten sehend werden. Und dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist diesen Prozess mächtig vorantreibst in unserem Leben. Und gib uns ein Durchhaltevermögen, einen langen Atem, dass wir nicht aufhören, immer wieder uns danach auszustrecken, sehend zu werden. In all das hinein, was du in deiner Gnade, in deiner Fülle für uns vorbereitet hast. Herr, wir danken dir, dass wir auf diese Art und Weise dir noch viel näher kommen, aber dass wir auf diese Art und Weise auch für dich mehr verfügbar und brauchbar werden, um dein Reich zu bauen. Herr, öffne unsere Augen. Amen.